Hallo und ganz herzlich willkommen zu Outdoor-Radio, dem etwas anderen Interview rund um Outdoor, Bushcraft und Survival. Mein Name ist Wally und heute stelle ich euch den lieben David Leichle vor. Ja, richtig gehört. Der ein oder andere, der Alone geguckt hat, kennt ihn wahrscheinlich schon. Aber Spoiler, es dreht sich gar nicht um Alone oder wie David überhaupt dazu gekommen ist, da teilzunehmen, sondern es geht um David als Person selbst. Wir sprechen darüber, wie er in die Outdoor-Bushcraft-Survival-Szene gekommen ist, was er bei der Bundeswehr erlebt hat, über künftige geile Projekte und auch ein großer Teil darüber, inwieweit, ob und welche Grenzerfahrungen er sammeln durfte. Von daher schnacke ich gar nicht groß drum rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview.
Sag ich herzlich willkommen, lieber David. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
du bist zumindest auf Social Media relativ frisch dabei. Also du betreibst ja jetzt nicht so lange selber einen eigenen Account, wo du selber was teilst. Das kam ja so ein bisschen durch die Alone-Teilnahme, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber im Outdoor-Bushcraft-Survival-Bereich bist du ja schon viel, viel länger. Willst du mir mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du jetzt diese Schiene eingeschlagen hast, dass du gesagt hast, das ist das, was mir Spaß macht?
Ja, ja. Eigentlich bin ich in dieses ganze Survival-Thema so ein bisschen als Quereinsteiger reingerutscht, muss ich sagen, vor ein paar Jahren. Ich bin mit 20 zur Bundeswehr, das lag dran, weil ich einfach schon immer raus wollte und ein bisschen was erleben wollte, gell, so wie es vielen geht. Du bist, glaube nach Madeira oder reich um die Welt, gell? Und ich dachte mir halt, ich mache das Ganze mit der Bundeswehr und bin da dann zum Gebirgsjägern gegangen, war da sehr glücklich, war da viel draußen unterwegs, aber auch schon in meiner Jugend. Und bin dann 2018, habe ich mich, es war ja gut bei der Bundeswehr, wenn ich 2-3 Wochen auf einem Übungsplatz war, dann wollte irgendwann die Bundeswehr die ganzen Überstunden nicht mehr auszahlen. Und ab einem gewissen Punkt mussten wir abfeiern, was mir eigentlich eh immer recht war, ich habe eh immer gern meine Überstunden abgefeiert. Dann war es manchmal so, dass ich halt 3 Wochen weg war, 3 Wochen daheim war. Und dann ist mir so ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und dachte mir, eigentlich wäre ein Nebenjob ganz geil. Und dann habe ich mich damals, ich habe mal mit 20 gekellnert eine Zeit lang, aber da hatte ich dann keinen Bock zu. Und dann bin ich irgendwie im Internet auf so Survival-Schulen gestoßen. Und dann dachte ich mir, oh, das wäre eigentlich ein geiler Nebenjob, so am Wochenende mal so ein bisschen im Wald halt rumzuchingeln. Und habe mich da dann 2018 bei Lebe die Wildnis beworben und auch noch bei ein paar anderen. Und da hatte ich Glück, weil Lebe die Wildnis gerade am Expandieren war, sozusagen die ersten Co-Guides gesucht hat. Der Dominik Knausenberger, ein guter Freund mittlerweile von mir, hat da die ersten Co-Guides gesucht. Und da hatte ich Glück und bin da dann gleich mit auf den Zug aufgesprungen und mache da jetzt seit 5-6 Jahren, gebe ich eben Survival-Kurse und habe auch da natürlich sehr viel gelernt. Also von dem her, ja, war eigentlich mehr so Zufall, dass ich da reingerutscht bin. Bisher war für mich das ganze Outdoor-Thema war für mich immer Mittel zum Zweck. Ich war nie einer, der irgendwie daheim saß und geübt hat, Feuer zu bohren, weil das für mich irrelevant ist. Ich nehme Feuerzeug mit. Für mich war das immer so in der Jugend auch oder als ich dann so in den 20er war, habe ich eine Motorradtour gemacht für ein paar Wochen in Norwegen zum Beispiel. Und da hatte ich halt notgedrungen halt irgendwie einen Kocher dabei oder habe abends ein Lagerfeuer gemacht oder sowas. Das war, für mich war das alles Mittel zum Zweck. Und nicht wie in dem Survival- oder Bushcraft-Bereich, wo es heute oft darum geht, ich möchte diese Technik können oder ich möchte das und das beherrschen. Das war für mich einfach alles so, ja, man geht halt raus, ein bisschen was erleben, genau. So hat es irgendwie angefangen.
Okay. Und dann hast du deinen Nebenjob zufällig, nicht zufällig gefunden und hast angefangen als Guide zu arbeiten?
Genau, dann habe ich 2018 habe ich mich beworben und auch das Vorstellungsgespräch war ziemlich cool. Da haben wir uns einfach in Füssen getroffen, in den Berge. Und weil ich war damals noch im Mittenwald, Dominik, der kam aus Stuttgart, dann haben wir gesagt, komm, lass uns in der Mitte treffen. In Füssen sind wir dann einfach in die Berge gegangen, haben dann eine Nacht in den Berge geschlafen und waren wandern. Und das war dann so mein Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich angefangen bei Lebe die Wildnis 2019. Und habe da die ersten Kurse gegeben und seitdem bin ich da glücklich dabei und ja, das macht richtig Spaß.
Cool.
Ja.
Und mittlerweile bist du dann da Vollzeit mit drin oder wie füllst du deine Zeit jetzt?
Na, nicht ganz. Es ist gerade ein bisschen komplizierter eigentlich. Ich bin letzten Sommer 23 fertig mit der Bundeswehr geworden, ausgeschieden nach 9 Jahren. Und jetzt derzeit befinde ich mich im BFD, das heißt Berufsförderungsdienst, das ist eine Übergangszeit. Und die Bundeswehr gibt einem sozusagen Teil vom Gehalt und Kosten, zum Beispiel um eine Meisterschule zu machen, um eine Ausbildung zu machen, um zu studieren, weil viele eben nach der Bundeswehr, die gehen ohne Ausbildung zur Bundeswehr, sind dann 9 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre und kommen raus und sind dann wie ich eben 30 rum, haben vielleicht Frau, Kinder, Familie und können dann natürlich nicht auf ein Lehrlingsgehalt oder auf ein als einfacher Student anfangen. Und deshalb gibt es diesen Berufsförderungsdienst. Und in dem befinde ich mich gerade. Und ich bin derzeit dabei, nach der ganzen Alone-Geschichte und nachdem mir die letzten Jahre die Kurse leiten sehr viel Spaß gemacht hat, versuche ich eben in dem Bereich mich selbstständig zu machen.
Das heißt im Klartext, du möchtest eine eigene Schule eröffnen oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, nicht unbedingt. Ich gebe immer noch weiter für Lebe die Wildnis Kurse, weil ich sagen muss, die Kurse bei Lebe die Wildnis sind schon verdammt gut durchdacht und das ist ein gutes Konzept, was da dahinter steckt. Und ich will zwar selber ein bisschen parallel den einen oder anderen Kurs machen, trotzdem viel für Lebe die Wildnis weiter Kurse geben. Ich möchte jetzt keine eigene Survival-Schule gründen. Es ist ein bisschen komplizierter tatsächlich. Ich will mehr, ja, wie soll ich denn sagen? Bei Alone zum Beispiel, muss ich jetzt kürzer sagen, da gab es zum Beispiel Profis im Hintergrund. Die zum Beispiel gecheckt haben, wie ist das mit den Lagerplätzen oder. Es gab einfach Survival-Experten, nenne ich sie jetzt einfach mal, die im Hintergrund eben für die Sicherheit verantwortlich waren. Und ich würde gern mehr in so eine Richtung gehen. Also nicht, dass ich jedes Wochenende nur Kurse gebe, das macht ja auch richtig Spaß, aber das möchte ich ehrlich gesagt keine 20 Jahre machen, jedes Wochenende denselben Kurs im Wald geben. Das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu monoton und zu eintönig auf Dauer. Das soll aber ein Teil davon werden.
Okay. Und
da bin ich jetzt so ein bisschen noch in der Findungsphase oder das wird sich die nächsten 1, 2, 3 Jahre herausstellen. Das Gute ist, dadurch, dass ich eben diese BFD-Zeit habe, habe ich jetzt eben die Möglichkeit, ich muss da nicht morgen davon leben können, weil ich ja eben noch diesen BFD als Absicherungsnetz derzeit habe und kann jetzt gucken, wo sich die ganze Sache hin entwickelt.
Okay, das heißt, du möchtest eher, ich sag mal, gebucht werden von unterschiedlichen Unternehmen oder irgendwelchen...
Ja.
Aha, okay, und dann...
Als freier Mitarbeiter in der Survival-Szene, nenne ich es jetzt mal.
Als Profi vor und hinter der Kamera.
Genau, ja, wie es die Leute gerne hätten, gell? Oder auch, ich meine, da geht's los von Survival-Trainings über, das muss man sehen, was sich da die nächsten Jahre so entwickelt. Oder irgendwelche Expeditionen oder eben so größere Touren. Es gibt zum Beispiel auch von Lebe die Wildnis, bieten wir an, Kanutouren im Amazonas oder Trekkingtouren in Schweden. Aber da gibt es auch andere Anbieter, die das machen, um da eben zum Beispiel so eine 2-3-Wochen-Tour zu führen. Die ganzen Ausbildungen, um sowas zu machen, das kann ich alles, das wäre nicht das Thema. Und da muss ich jetzt gucken, wie ich da eben die nächsten Jahre Fuß fasse.
Okay, ja cool.
Ja.
Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich das bei dir entwickelt. Kann ich mir auf jeden Fall bei dir sehr gut vorstellen.
Das bin ich auch, ja. Bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt.
Cool, mega. Okay, so, das ist jetzt die berufliche Schiene. Was machst du denn, wenn du jetzt sagst, ich bin jetzt nicht unbedingt beruflich unterwegs, sondern privat? Bist du da auch sehr gerne draußen oder was ist so deine Leidenschaft?
Tatsächlich... Als ich mit dem ganzen Survival-Thema angefangen habe, bin ich danach weniger rausgegangen, weil das ist immer so, wenn man ein Hobby zum Beruf macht, dann ist es nicht mehr das Hobby, weil dann arbeitet man es ja. Und dann macht man in der Freizeit eher wieder was anderes. Na, ich bin schon immer noch gern draußen. Also ich gehe hobbymäßig, also ich verreise relativ viel, aber das machen ja viele heutzutage. Und dann tue ich einfach gern Sachen machen wie, ich gehe gern angeln, ich mache gerade einen Jagdschein. Privat ist nicht mehr so, dass ich mit dem Rucksack durch den Wald laufe und mir jetzt irgendwo unter einem Baum schlafe. Das mache ich beruflich oft genug, das spare ich mir privat. Privat bin ich mittlerweile ein bisschen luxuriöser unterwegs und meistens immer nur noch mit dem Zeltminimum oder eben mit meinem kleinen Wohnmobil, was ich da vor ein paar Jahren noch hatte. Aber draußen bin ich immer noch gerne unterwegs.
Okay, und so wirklich in deiner freien Zeit, was sind so deine Hobbys?
Na, Hobbys, das ist ja so. Also wenn man Freizeit hat, tatsächlich ist so, ich wohne hier ein bisschen ländlich. Mein Bruder, wir haben Tiere, wir haben Hasen, wir haben Hühner. Das heißt so ein bisschen, meine Oma hat noch einen kleinen Bauernhof bei uns mit Schafe. Das sprich, da bin ich gerne in der Schiene mit drin. Da helfe ich immer gern, weil mir das viel Spaß macht. Dann gehe ich eben gern angeln. Motorradfahren tue ich. Also schon alles irgendwie so ein bisschen draußen, aber so ein bisschen so Freizeit-Outdoor, sage ich mal. Das mache ich in meinen Hobbys. Bogenschießen, genau. Ja.
Cool. Wie bist du überhaupt in diese Schiene gekommen, dass du sagst, okay, Bogenschießen, Jagdschein, draußen unterwegs sein, vielleicht zwischen Tieren, Bauernhof, ländlicher, war das schon immer so? Oder wie kam das überhaupt in diese Richtung, dass du sagst, ich lerne jetzt das und das und das?
Ja, das war tatsächlich schon immer so. Dadurch, dass ich als Kind am Waldrand aufgewachsen bin, neben dem Fluss, bin ich als Kind schon, ich habe mir mal mit 8 zeigen lassen von meinem Vater, wie man so sich einen Pfeil und Bogen schnitzt aus einem, der hat einfach nur einen Haselnussstock umgebogen und hat eine Schnur dazwischen gespannt und hat gesagt, hier hast du jetzt einen Pfeil und Bogen. Und dann habe ich im Wald Lager gebaut und Bogen geschnitzt und mein Bruder, wenn er mir hinterhergerannt ist im Wald, habe ich ihn abgeschossen und so bin ich dann, das haben meine Kumpels tatsächlich auch mitgemacht mit 8 bis 12 und dann wurden die 14 und haben angefangen zu zocken und ich bin irgendwie immer noch allein durch den Wald gerannt mit 14, 15 und ja, da bin ich nicht so ganz weg davon gekommen. Ja, die anderen sind erwachsen geworden, sage ich mal, und ich bin immer weiter im Wald geblieben so ein bisschen. Ja, und dann mit, als ich so ein bisschen älter wurde, so mit 18, 19, hatte ich einen Motorradführerschein. Und dann hat mich so ein bisschen die Abenteuerlust gepackt. Einfach nicht gewusst, wo fahre ich heute hin. Ich wusste, ich habe eine Woche Zeit, habe halt ein bisschen irgendwie was gepackt und bin dann losgefahren. Und dann mal in Südtirol rausgekommen, mal bin ich nach Norwegen gefahren und einfach so ein bisschen, ja, da war ich mehr auf der Suche nach dem Abenteuer als nach dem Outdoor. Ja, da ging es einfach nur darum, ja, was zu erleben. Und wie auch immer, egal ob es mit dem Kajak war oder ob es mit dem Motorrad war, oder ich bin mal 20 war das, bevor ich zur Bundeswehr bin, bin ich heimgekommen von der Arbeit am Freitag und war ganz hippelig und wollte irgendwie, hatte so den Drang, einfach rauszukommen, was zu erleben. Und bin dann am Freitag, habe noch schnell meinen Rucksack gepackt, bin zum Flughafen nach Stuttgart gefahren und bin tatsächlich dann in Berlin gelandet. Ich wusste aber nicht, wo ich hinfliege an dem Tag. Ich bin einfach nur zum Flughafen gefahren und habe geguckt, wo geht der nächste Flieger hin? Und das habe ich 2-3 Mal gemacht. Mal war ich in Portugal, bin ich gelandet, mal in Berlin. Und so ging das Ganze mehr los mit der Abenteuerlust. Und bei den ganzen Outdoor-Abenteuern irgendwann kam natürlich dann die ganze Thematik dazu. Da muss man sich natürlich irgendwann, ich weiß noch, ich bin damals, als ich war 3 oder 4 Wochen in Norwegen unterwegs. Und das war auch noch, bevor ich bei der Bundeswehr war. Und mein Vater, der hat mir einfach gesagt, hier, ich habe dir einen Esbit-Kocher gekauft. Das sind ja einfach nur die kleinen Klappkocher mit der Brennstofftablette. Also in meinen Augen, das ist mal nett, um eine Tasse Tee oder Kaffee warm zu machen oder so ein Fertigfutter wie bei der Bundeswehr, okay. Aber eigentlich ein Riesenscheiß, würde ich heutzutage sagen. Aber ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe einfach nur diesen Esbit-Kocher eingepackt, hatte, glaube ich, 6 oder 10 Brennstofftabletten dabei für 3-4 Wochen, die geplant waren. Und habe dann halt irgendwie, ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ja, kacke, die reichen mir ja gar nicht, gell? Das war dann alles so Learning by Doing, gell? Ich hatte auch in Italien, ich hatte nicht mal ein Zelt dabei. Mir hat irgendein Onkel hat mir mal erzählt, ja, als er jung war, die haben einfach nur das Motorrad genommen, eine Plane drüber geschmissen und haben sich neben das Motorrad gelegt. Dachte ich mir, ja, das klingt logisch, das probiere ich mal. Und war dann halt eine Woche in Italien unterwegs und habe einfach neben dem Motorrad auf dem Boden geschlafen und habe irgendwann gemerkt, okay, es ist okay, das geht schon, aber so ganz geil ist das nicht. Eine Isomatte und ein paar Sachen brauchst du dann vielleicht doch irgendwo, gell? Und habe ich was gemacht, hatte ein Problem, habe vor der nächsten Tour das Problem gelöst. Dann war ich bei der nächsten Tour, habe gemerkt, ah, okay, aber das ist scheiße, das mit dem Kochen funktioniert auf Dauer so nicht, da braucht's was anderes. Und so habe ich mich dann peu à peu mich da reingearbeitet, sage ich mal.
Ja, mega cool. Schön, ja. Spannend. Jetzt hast du über die letzten Jahre, ob es jetzt vor der Bundeswehr, während oder danach ist, richtig viel erlebt und hast jetzt gesagt, das meiste hast du so. Learning by doing. Damals gab es wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt so viel im Netz oder gar kein Netz, wo man so schnell mal nachgucken könnte, welche Optionen gibt es denn alternativ?
Ja, ja. Ich glaube tatsächlich, hätte ich mit 12 YouTube zur Verfügung gehabt und hätte mir anschauen können, wie man so einen richtigen Pfeil und Bogen baut, dann hätte ich, fände ich das geil, dann hätte ich das geil gefunden. Aber ich glaube auch, wäre ich mit 12 da gesessen und hätte YouTube-Videos geguckt, dann wäre ich vielleicht gar nicht rausgegangen und hätte den Bogen geschnitzt. Das merke ich heute oft, es ist ein großes Problem in dieser ganzen Outdoor-Szene, und ich merke es auch oft in den Kursen, dass die Leute, ich nenne es mal ein YouTube-Examen haben, aber vor lauter YouTube-Videos und vor lauter Ausrüstung kaufen und Messetest-Videos gucken und versuchen rauszufinden, was tatsächlich das beste Messer ist von diesen tausenden guten Messern, die es auf dem Markt gibt, und da über Nuancen Unterschiede sprechen und philosophieren, dass die in dieser Zeit einfach vergessen, rauszugehen. Und deshalb ist vielleicht gar nicht eigentlich ganz gut gewesen, dass ich gerade noch so, ich nenne es mal, vor dieser Generation Z war, und eben noch ohne Internet aufgewachsen bin. Oder halt, natürlich gab es Internet zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, wie alt bist du?
Ich bin 26. Also 26, wir sind okay. Ähnlich zwei, vom Alter.
32. Ich bin 32, bin 91 geboren. Und ja. Da war es halt gerade so, als ich 15, 16 wurde, sag ich mal, hat mein Vater den ersten Laptop mit heimgebracht. Davor hatten wir halt noch den Kellerraum und das war der Computerraum, nebst dem Nähzimmer, weißt du, und da gab es halt den Computerraum. Und dadurch war das halt gut, dass man kein Smartphone in der Hand hatte, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich gleich aufgewachsen wäre in der heutigen Zeit. Und deshalb ist es eigentlich gut, ja, das Learning by Doing hat mir natürlich, weißt du, mit jeder schlechten Erfahrung, die man macht oder mit jeder Sache, wo man auf die Schnauze fällt, sage ich mal, lernt man viel mehr, wie wenn ich es von vornherein gesehen hätte, wie es richtig geht.
Ja,
das ist zumindest Fall. Von dem Erfahrungsschatz her, den man in diesem Outdoor-Bereich sammelt, oder eigentlich auch in jedem Bereich, würde ich sagen, lernt man damit viel mehr.
Man kann die Zeit abkürzen, indem man vielleicht Videos schaut, aber letztendlich fehlt einem trotzdem dieser Prozess des Dahinkommens, dass es eben so besser ist, wie es ist. Weil dann lernst du es halt das, woanders, ähnlich anders und trotzdem, letztendlich kommst du in diese Erfahrungsschiene trotzdem rein. Also,
ja. Also ich finde YouTube-Videos gut, gell? Ich schaue auch gerne, wenn ich zum Beispiel ein neues Bastelprojekt oder sowas habe, ziehe ich mir auch gerne mal ein YouTube-Video rein. Und selber erwische ich mich dann aber immer wieder, dass ich jetzt schon das 8. YouTube-Video zu dem Thema mir reinziehe. Und eigentlich hätte ein oder zwei Videos gereicht und da hätte ich es einfach mal machen sollen. Da habe ich so, wie du sagst, so ein Grundwissen mir angeeignet, ob ich das jetzt in einem Buch nachlese, ob ich es in einem YouTube-Video mir anschaue oder ob ich das sonstig irgendwo im Internet recherchiere. Es reicht eigentlich das Grundwissen und dann mal Erfahrung draufbauen. Und da hapert, also ich merke es auch selber bei mir, dass dieses Internet in dem Fall mich dann wieder eher dazu bringt, dass ich doch wieder mehr drin hocke und nur YouTube-Videos gucke. Ja. Bisschen schade eigentlich drum.
Das stimmt, ja. Du hast trotzdem schon ganz viele, also oder gerade deswegen hast du schon ganz viele Erfahrungen selber sammeln dürfen. Magst du von ein paar berichten, die dir besonders im Kopf geblieben sind?
Erfahrung sammeln dürfen. Ja, das ist tatsächlich immer, gut, ich war lang bei der Bundeswehr, gell? Ich war 9 Jahre bei den Gebirgsjägern. Und allein da, ich habe es mal ausgerechnet, ich hatte mein Rekordjahr, da habe ich 4 Monate, ne, ich glaube, ich habe 3 Monate davon auf dem Feldbett geschlafen, 2 Monate im Wald geschlafen und ich glaube, ich habe 5 oder 6 Monate in dem Jahr nicht in einem normalen Bett geschlafen. Immer da auf einer Übung, da auf einer Übung. Ich hatte wirklich teilweise Jahre, wo ich bin heimgekommen, war 2 Tage hier, war 2 Tage da, bin zurück nach Mittenwald, bin von Mittenwald eine Nacht recht da geschlafen, dann sind wir auf eine Übung gefahren, habe 2 Wochen im Wald geschlafen, bin in eine andere Kaserne geschlafen, habe da 3 Tage geschlafen, bin heimgefahren, habe da 4 Tage geschlafen und bin wieder, musste nach Hammelburg auf einen Lehrgang als Beispiel und war da dann wieder 2 Wochen. Und das war wirklich ein großes Hin und Her und war viel unterwegs. Ich war ein Jahr lang gesamt, also ich war 2-mal im Ausland, im Einsatz, insgesamt ein Jahr lang von meinen 9 Jahren, war ich in Mali. Was haben wir da so gemacht? Patrouillenzimmer gefahren, Fußpatrouillen gelaufen. Eigentlich war es eine richtig schöne Zeit relativ, eine gute Lebenserfahrung, so würde ich sagen. Es war eine sehr gute Lebenserfahrung. die Zeit im Ausland, weil es da wirklich so ist, man sieht einfach mal die Welt abseits vom Touri-Gebiet. Mhm. Das ist immer das Problem, wenn ich immer privat irgendwo hinfahre, dann fliege ich natürlich immer in die Schönteile der Welt. Egal, ob es jetzt besiedelt oder weniger besiedelt ist, aber man fliegt ja in der Regel nicht in irgendein Krisengebiet. Und auch mal die andere Realität der Welt zu sehen, war auch eine sehr gute Lebenserfahrung auf jeden Fall. Ja. Was Wenn hast du ein was ganz genaues Thema wissen willst, dann müsstest du mich tatsächlich genauer fragen. Sonst weiß ich jetzt nicht ganz genau, was für eine Erfahrung ich dir erzählen soll.
Ja. Das war extra offen gefragt. Man hat ja meistens irgendwelche prägenden Erlebnisse. Wenn ich dich jetzt frage, hast du trotzdem irgendwas direkt im Kopf, was dir durch den Kopf schießt? Das ist das Erste, wo du sagst, das bleibt mir wahrscheinlich, auch wenn ich 80 bin, noch im Kopf.
Ja, ja. Ja, tatsächlich würde ich sagen, eher die Zeit, wo ich jünger war, also zum Beispiel in Norwegen, wo ich mit dem Motorrad einfach drauf losgefahren bin, oder wo ich mit dem Motorrad in Italien, da habe ich mit ein paar Kumpels auch auf einer Motorradtour gewesen. Da hatten wir nur eine Plane dabei und hatten eben, wie gesagt, vor, eben einfach unter der Plane zu schlafen. Mhm. Und da war ein Kiesbett, das war direkt nach der Grenze, ich glaube, bin mir nicht sicher, ob es noch Österreich oder Italien war, auf jeden Fall in der Berge drin. Mhm. Da war ein Fluss und da war ein großes Kiesbett und da haben wir dann geschlafen, an dem Kiesbett. 2 Meter weg vom Fluss. Und erst danach habe ich zum Beispiel Berichte gehört über Sturzfluten und dass es eigentlich ein bisschen gefährlich ist, so direkt am Fluss zu schlafen in den Bergen. Das wusste ich ja aber nicht. Und das war zum eigentlich waren das die beste Zeit, würde ich fast schon sagen. Dieses unbedachte Rangehen. Heute ist immer alles so, ich sag mal, professionell oder eher professionell, aber die schönsten Erfahrungen waren eigentlich in dem ganzen Outdoor-Bereich, als ich so um die 20 war und das Ganze eben entdeckt habe. Mhm. Nicht zu wissen, was passiert, sondern wirklich ungeplant einfach drauf losgegangen. Einfach 3-4 Wochen Norwegen. Ich wusste nur, okay, da fährt eine Fähre. Mein Vater hat mir die Fähre gebucht, hat gesagt, David, an dem Tag, hier ist Hals, Norddänemark, da ist deine Fähre, da musst du hin.
Und viel Spaß.
Und dann habe ich noch auf Google Maps geschaut. Und habe ich gesehen, boah, das ist ja geil. Ich komme ja aus Ulm die Ecke, muss nur auf die A7 und dann A7 bis nach Flensburg hoch und dann wechselt einfach nur die Straßenbezeichnung und Dänemark. Ich muss nur geradeaus fahren. Ich kann quasi nichts falsch machen. Ulm A7 und dann ganz am Ende von Dänemark kommt ein Kreisverkehr. Erste Ausfahrt rechts, da ist der Fährhafen. Wirklich. Ich muss nur einmal, du fährst die Straße 1800 Kilometer stumpf geradeaus. Und das habe ich geschafft, ja. Und ab dann war ich planlos. Und dann kam ich in Norwegen an. Ja, und wusste halt nicht, was jetzt, gell. Ich bin einfach irgendwo hingefahren, kam da in der Nacht an mit dem Motorrad. Ich wusste, man darf in Norwegen wildcampen, aber wo jetzt, gell. Und ja, und das war alles so, das war eigentlich die schönste Erfahrung, würde ich sagen. Mhm. Dieses, ja, eben das ganze Entdecken. Und nicht zu wissen, jetzt im Sommer geht es zum Beispiel nach Schweden, in irgendein Seengebiet. Und das zu planen, mir die Karten anzuschauen, zu wissen, okay, wir könnten da schlafen. Und das nimmt ehrlich gesagt so ein bisschen den Reiz an dem Ganzen. Dieses Abenteuer fehlt einfach dabei, weil wenn man einfach relativ viel draußen unterwegs ist, natürlich ist es wunderschön, eine Kanutour zu machen oder eine Kajaktour zu machen. Das liebe ich, alles toll. Aber der Reiz des Abenteuers ist nicht mehr da tatsächlich. Ja. Ich mache das ja schon, ja, was heißt, ich plane es einfach mehr als früher. Gell? Früher habe ich einfach nichts geplant und das eigentlich vermisse ich das ein bisschen. Ja.
Was hindert dich dran zu sagen, ich mache jetzt mal wieder so eine Reise, wo ich nur Hin- und Rückflug oder Hin- und Rückfahrt buche?
Das habe ich mich gerade tatsächlich auch gefragt, ja, warum mache ich es eigentlich nicht mehr? Eigentlich müsste ich es mal wieder machen, aber dann ist halt, ja, es ist der Alltag, gell? Ich meine, jeder hat seine Pflichten, die er hat und am Sonntag hat er Geburtstag und die Woche drauf ist das und das und am Mittwoch habe ich ein Zoom-Meeting mit dir und so ist halt der Alltag, der einen doch irgendwie immer so ein bisschen fesselt und ja, eigentlich müsste man das häufiger machen, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
Würdest du dann lieber komplett alleine unterwegs sein oder dann in Gesellschaft?
Also die schönsten Reisen oder Abenteuertouren, die ich hatte, waren tatsächlich allein. Mhm. Weil sobald eine zweite Person, also ich reise, ich kann sehr gut mit Menschen, auch natürlich mit meiner Freundin, aber auch allein tatsächlich sehr gut. Weil wenn du allein bist, kann ich wirklich machen, was ich will. Wenn ich mit der Freundin, mit der Nicole unterwegs bin, das war vor 2 Jahren, waren wir in Norwegen mit dem Dachzelt unterwegs für ein paar Wochen. Und dann wollte ich halt angeln gehen. Und sie wollte aber was anschauen gehen. Also bin ich morgens eine Stunde angeln gegangen und dann haben wir was angeschaut. Aber eigentlich wollte ich den ganzen Tag angeln gehen. Und man muss sich halt immer nach jemanden richten, wenn man zu zweit oder zu dritt in Urlaub fährt. Genau. Mhm. Eigentlich sind die rein für mich selber die schönsten Touren tatsächlich allein. Was nicht heißt, dass zu zweit nicht auch schön ist. Und eine Erfahrung draußen in der Natur zu machen und die mit jemandem zu teilen, ist wunderschön. Aber man hat trotzdem immer ein bisschen das Dilemma, weiß nicht, kennst du ja vielleicht selber, ja, dass man nicht nur das machen kann, was man will.
Dass man da auch Kompromisse eingeht, um beide glücklich zu machen an dem Tag.
Genau, genau. Ja, es gehört natürlich auch dazu, das ist mir vollkommen klar und das ist auch immer schön, irgendwo am Abend dann doch irgendwo einen schönen Platz am Strand gefunden zu haben, ein Lagerfeuerchen zu machen oder nicht allein zu sitzen. Das ist dann natürlich der Moment, wo es zu zweit sein viel schöner ist. Ja, aber der Weg dahin kommen, ja, macht, finde ich, allein manchmal mehr Spaß sogar, ja.
Okay. Und wenn du jetzt so eine Reise, also urlaubmäßig wirklich planst, was sind so deine Reiseziele, wo du sagst, die reizen dich am meisten?
Also ich war jetzt im Sommer, war ich noch für 2 Wochen in der Mongolei unterwegs. Mhm. Das war schon eine richtig schöne Ecke, ja. Also Mongolei hat mir sehr gut gefallen. Tatsächlich, wenn ich für mich alleine Reise plane oder planen würde, dann sind es eher die unbesiedelten Gebiete, sage ich mal. Mhm. Was ich vorhabe im Herbst, gehe ich mit dem Dominik von Lebe die Wildnis in Amazonas für ein paar Wochen. Mhm. Und da habe ich richtig Bock zu. Ich war noch nie im Dschungel tatsächlich. Ich war in der Wüste unterwegs. Ich war letztes Jahr, war ich mit der Bundeswehr noch im Februar auf Labrador. Also Neufundland, die Ecke, im Winter unterwegs. Also da hat man Arktik-Ausbildung, war auch ziemlich geil. Aber Dschungel hatte ich tatsächlich noch nie. Ja. Ja, Regenwald jetzt schon auf Vancouver Island, aber Dschungel, das wäre meine Erfahrung, da hätte ich echt Bock zu. Genau, das ist das nächste große To-Do auf meiner Outdoor-Liste, sage ich mal.
Ist es eine Tour, die ihr zu zweit macht oder ist es diese Tour, die ihr ausgeschrieben hattet? Oder verwechsel ich da gerade was?
Nee, tatsächlich war es so. Letztes Jahr wollten wir die Tour zu zweit machen, beziehungsweise die ausgeschriebene Tour, da wäre ich mitgegangen als Co-Guide. Mhm. Und danach hätten wir noch zusätzlich eine Tour zu zweit gemacht. Ich wurde allerdings operiert, deshalb ist die Tour leider geplatzt. Und da sind wir gerade noch ein bisschen in der Findungsphase. Ich habe auf jeden Fall vor, mitzugehen für die normale Tour. Also die, wo als Co-Guide mit mehreren Teilnehmern, die man sich eben auch buchen kann, da habe ich vor mitzugehen. Aber ob wir dann danach tatsächlich noch eine Tour allein machen, zu zweit, oder ich dann vielleicht selber sage, okay, ich gehe jetzt noch eine Woche in den Dschungel raus und guck mal, was so geht. Das wird dann tatsächlich spontan einfach. Ja. Okay. Das gucken wir einfach.
Die geführte Tour, die kann man noch buchen oder ist die schon?
Da gibt es noch freie Plätze.
Magst du dann dazu was erzählen? Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
Sehr gern. Also tatsächlich war ich aber noch nie im Dschungel dabei. Deshalb kann ich nur erzählen, was so ist. Es gibt unterschiedliche Touren. Es gab mal eine reine Kanutour. Da hat man eben, ich fange anders an. Lebe die Wildnis hat seit mehreren Jahren hat einen Partner, der heißt, jetzt muss ich gerade über den nicht Joe, ja, fällt mir der Name gerade nicht ein, der eben in Brasilien, in Manaus, die Ecke, ein Local einfach ist. Der ist aufgewachsen in einem Hüttendorf am Fluss, am Amazonas, beziehungsweise an dem Nebenarm vom Amazonas. Und da finden auch die Touren statt. Das heißt, wir fliegen von hier, da sind dann die Teilnehmer, fliegen selber nach Manaus, von da aus werden sie abgeholt, dann geht es mit dem Auto nochmal 300, 400, 500 Kilometer in den Dschungel. Und dann ist das Basecamp das kleine Hüttendorf. Das sind dann 5, 6, 10 Hütchen, die da stehen. Und von da aus geht man dann in den Dschungel selber und macht dann eben Touren. Und es gibt dann vorab kleine Touren, damit die Leute sich erstmal dran gewöhnen können. Und dann gibt es eben die große Dschungeltour, die danach eben stattfindet, die geht ungefähr 6-7 Tage, wo man dann wirklich nur in der Gruppe auf sich gestellt, zwar mit großem Rucksack und mit der Machete sich dann eben durchs Unterholz schlägt und da dann eben abends in der Hängematte schläft, abends nur guckt, dass man noch den einen oder anderen Fisch fängt und sich so dann einfach, ja, ein bisschen durch den Dschungel bewegt. Die Touren werden aber jedes Jahr immer ein bisschen angepasst. Ich kann tatsächlich nicht ganz genau sagen, die dieses Jahr stattfindet, weil die immer so ein bisschen abwechslungsreich sein soll, damit eben nicht jedes Jahr genau dieselbe Tour ist. Ja, da habe ich richtig Lust zu, auf jeden Fall. Und es, genau, Werbung. Und es gibt noch freie Plätze, also wer Interesse hat, checkt lebediewildnis.de ab. Ja, es gibt auch im Sommer eine Schwedentour. Trekkingtour durch Schweden, Lappland. Gibt es auch, wer Interesse hat. Genau.
Das heißt, die Schwedentour, von der du erzählt hattest, ist gar nicht privater Urlaub für dich, sondern das ist auch als Guide dann. Oder machst du darüber
hinaus? Ich selber bin privat häufig in Skandinavien oben unterwegs. Das ist privat und die Schwedentour selber, da bin ich dieses Jahr nicht dabei.
Okay.
Bei der Tour, die der Dominik von Lebe die Wildnis anbietet, die bietet er eben über Lebe die Wildnis an, da bin ich nicht dabei. Aber auch da gibt es noch freie Plätze, wer da Interesse hat.
Ja, ihr könnt ja mal in der Beschreibung nachschauen, die Links sind alle verlinkt, sodass ihr da auch, ja, wenn ihr Interesse habt, auf jeden Fall mitmachen könnt. Spannend in jedem Fall. Gibt es noch etwas?
Auf jeden Fall, da gibt es immer was zu erleben.
Das glaube ich gern, gerade wenn es dann doch etwas andere Umgebung ist, als die man in Deutschland oder auch in Europa gewohnt ist, ist es auch nochmal ganz anders, sich da so reinzufühlen, damit klarzukommen, ganz andere Temperaturen, ganz anderes Feeling.
Auch, ja, auch da, wo die Touren hingehen, das ist halt auch alles kein, da gibt es keine Wanderwege, das muss einem klar sein, da gibt es keine, zum Beispiel die Schwedentour letztes Jahr ging durch den Sarek-Nationalpark und einfach quer durch und dann hat man halt einen Kompass, dann hat die Gruppe eine Karte. Ich glaube, vor 2 Jahren wurde die Gruppe mit dem Helikopter abgesetzt und auch wieder abgeholt. Und dann geht es einfach wirklich einfach quer durch die Pampa. Es gibt da keine ausgewiesenen Wanderwege oder wie es bei uns in den Alpen im Allgäu halt ist, gell, wo man alle 500 Meter einem anderen Spaziergang über den Weg läuft.
Ja.
Da, wo Lebe die Wildnis eben die Expedition anbietet, das ist wirklich Wildnis. Also es gibt nicht mehr so viele Wildnisse auf der Welt. Die paar wenigen, die es nur gibt, da zieht es uns hin.
Okay. Ja, interessant. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Kannst ja mal danach berichten.
Ja. Ja, vielleicht sprechen wir uns ja in ein paar Wochen, Monate dann nochmal dann. Genau.
Welche Touren hast du denn noch für dieses Jahr oder auch die nächsten Jahre geplant?
Ich selber für mich privat, beruflich muss ich gucken, weil ich ja jetzt in die ganze Branche so ein bisschen hauptberuflich reinrutschen möchte. Privat selber habe ich eben vor im Sommer, geht so ein bisschen Mecklenburgische Seenplatte mit dem Kanu, dann fahre ich noch weiter nach Schweden, beziehungsweise dann weiter nach Schweden. Im Herbst möchte ich gerne in Amazonas. Wie gesagt, das ist bei mir ein großes To-Do. Möchte ich seit Jahren im Dschungel, war ich noch nie. Und für nächstes Jahr würde ich gerne nochmal in die Mongolei gehen, weil ich da auch prüfen möchte, dass ich da eben geführte Touren zum Beispiel anbieten könnte. In der Mongolei. Da habe ich dementsprechend ein paar Kontakte, das wäre ganz interessant. Ja, vor allem Mongolei ist ein wunderschönes Land, gell? Und es ist im Vergleich es ist offiziell das am wenigsten dicht besiedelste Land der Welt. Mongolei, das ist wirklich, also da schafft man es wirklich tagelang gar keinem zu begegnen, wenn man das will. Und das reizt mich da schon auch richtig. Das finde ich richtig cool. Vor allem kommt da dann eben noch die Tierwelt dazu, in dem Fall in der Mongolei. Weil in der Mongolei kann man sich relativ günstig ein Pferd mieten oder ein Pferd kaufen sogar, im Vergleich zu Deutschland spottbillig. Und mein großer Traum wäre eigentlich so, nächstes Jahr, finde ich richtig geil, mir da ein Pferd zu holen, vielleicht noch ein zweites Pferd als Packpferd. Muss nicht allein sein, da suche ich vielleicht auch noch Mitstreiter, beziehungsweise auch den einen oder anderen Local, den ich eben kenne in der Mongolei. Und da dann einfach mal 1-2 Wochen lang mit dem Pferd einen Fluss entlang zu reiten. Ja. Man muss nämlich nicht immer alles selber schleppen, da bin ich kein großer Fan davon. Genau, und dann einfach, ja, genau. Ich nenne jetzt mal eine Reittour, Outdoor-Reittour.
Und wieder genau, alles offen. Hinflug genau, gebucht, ja. Rückflug gebucht und dann vor Ort mal schauen.
Genau. Also, Da mit dem Pferd muss ich tatsächlich mir dann vorab mit den ein, zwei Bekannten, die ich da unten habe, eben abklären, genau. Aber wenn man das vergleicht, ich finde es auch oft erstaunlich, es ist tatsächlich relativ billig, wenn man sich so Touren selber plant oder eben auch nicht plant, sondern einfach nur hinfliegt und guckt, was kommt. Wenn ich das Ganze natürlich über einen Reiseanbieter mache, dann kaufe ich mir mit den Kosten natürlich auch die Sicherheit. Und das ist auch gut, wenn ich nur 2 Wochen Urlaub habe, dann passt es auch, weil dann will ich nicht eine Woche am Plan sein. Aber wenn man die Zeit mitbringt, sind es die geilsten Reisen tatsächlich. Einfach drauf los und gucken, was kommt, ja.
Wie bist du auf die Mongolei gekommen? Also warum ausgerechnet dieses Land?
In der Mongolei hat mich schon immer gereizt, die Mischung aus einer fremden Kultur und aus Wildnis. Mhm. Es ist in Europa, hast du halt immer, oder auch Amerika, gut, Südamerika ist wieder ein bisschen anders, aber in Europa hast du eben immer das Problem, es ist halt, was heißt Problem, es ist ja schön, aber es ist halt immer die christliche Kultur. Mhm. Auch Nordamerika, Kanada, das ist von der Kultur jetzt nichts Neues. Aber die Mongolei war für mich halt so dieses Traum, immer dahin zu gehen, einfach weil es ja eine fremde Kultur, eine komplett fremde, null Berührungspunkte mit der gehabt und trotzdem die Landschaft und die Kombination aus beidem. Da wäre natürlich auch Patagonien, die Anden oder sowas interessant. Aber die Kombination aus beidem einfach, finde ich, reizt mich viel mehr. Ich kenne viele Bekannte, die sagen, die wollen nach Australien oder die wollen in die USA oder das. Landschaftlich bestimmt auch wunderschöne Länder, aber kulturell reizt mich das absolut null. Und ja, die Kombination aus beidem, das wäre es eben. Oder das ist es eben, ja.
Das heißt, wenn du irgendwo hinfliegst, bist du auch gar nicht der Mensch, der sagt, ich möchte mir eine Stadt oder Umland von einer Stadt angucken, sondern es soll wirklich eher Wald sein und irgendwie unberührte Natur?
Ja, beziehungsweise natürlich auch die Kombination aus beiden. Also ich kann durchaus auch ein Partymensch sein. Und wenn ich irgendwo in der Stadt bin, da ein Wochenende in der Stadt, einen drauf machen, geil, bin ich direkt dabei. Und nach 2 Tagen reicht es dann aber auch Stadt. Mhm. Und dann habe ich so die 1, 2 wichtigsten Sehenswürdigkeiten gesehen und dann gern 1, 2 Wochen draußen unterwegs sein. Und bevor man zurückgeht, gerne nochmal 2 Tage in die Stadt und nochmal einen drauf machen und dann heimfliegen. Das finde ich eigentlich so eine ganz gute Kombination. Also nur Stadt könnte ich überhaupt nicht. Das wäre 2 Tage, dann wird mir das reichen. Aber gar nicht nur ganz alleine Stadt auch nicht. Das muss eben so die Kombination sein aus beiden, finde ich ein bisschen.
Was reizt dich so besonders an dem Draußensein im Vergleich zur Stadt? Was ist so das, wo du sagst, aus diesem Grund mache ich das, aus diesem Grund bin ich gerne draußen?
Es ist tatsächlich unglaublich einfach. Es gibt keinen Stress, es gibt keine Hektik, es gibt keinen Trubel, es gibt keinen Lärm, es gibt kein. Ich finde es auch immer in den Kursen schön. Oder ja, generell, man braucht draußen nicht viel. Wasser, Feuer, Nahrungsschutz. Das sage ich immer in den Kursen. Das sind diese 4 wichtigsten Dinge, die man braucht. Und das Ganze natürlich noch ein bisschen luxuriös. Heißt, ich habe ein Zelt und habe eine dicke Isomatte. Ich habe ein bisschen was leckeres Essen dabei und vielleicht noch 2 Flaschen Bier im Rucksack. Und mehr braucht es, finde ich, nicht, um glücklich zu werden. Dann natürlich noch vielleicht nette Gesellschaft abends am Lagerfeuer. Aber diese Einfachheit, ja, das ist es einfach. Das macht's aus. Und sobald man wieder heimkommt, einfach immer dieser, ja, der Trubel, der, da musst du noch der Versicherung schreiben und hier hast du ein Problem mit der GEZ und musst noch die Rechnung überweisen und was weiß ich was. Es ist einfach so viele Sachen, wo man daheim im Privaten dran denken muss. Und draußen ist es nicht. Draußen bist du, ich will nicht sagen eins mit der Natur, aber du hast außer mein Essen kochen, einen schönen Schlafplatz finden, keine Sorgen, da kann man einfach ja wirklich abschalten. Aber ich glaube, das ist auch das, was quasi alle oder die meisten an der Natur am Draußensein schätzen, eben diese Einfachheit.
Wenn du jetzt so losziehen würdest, vielleicht mit einem Rucksack und jetzt nicht unbedingt gerade ein Pferd neben dir hast, der dann das ein oder andere mitschleppt.
Das wäre perfekt.
Was würdest du mitnehmen? Also was sind so die Must-Haves, wo du sagst, über die Jahre, aufgrund deiner wirklich jahrelangen Erfahrung, ist das jetzt als finales Gesamtbild Setup. Entstanden.
Ja, ja. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin kein Fan von der Ultraleichtausrüstung, wenn man jetzt bei dem Thema Ausrüstung so ein bisschen ankommt. Dennoch ist es eben wichtig, Packdisziplin zu haben, sprich nicht viel mitzunehmen. Das macht es eben, dann bin ich so auch leichter unterwegs. Klar, logischerweise, ja, es kommt natürlich drauf an, bin ich allein unterwegs oder bin ich mit der Nicole unterwegs. Mit Nicole habe ich quasi immer mein Zelt dabei, weil sie einfach ungern auf dem Laubboden schläft. Das ist bei mir weniger das Problem. Wenn ich allein losziehen würde, was hätte ich dabei? Auf jeden Fall einen Biwaksack, immer gut, einen Schlafsack, Isomatte, vielleicht noch einen Poncho. Ja, doch, einen Poncho macht schon Sinn. Ein Messer, ein Töpfchen, ein Feuerzeug und vielleicht noch ein Gaskocher, je nachdem, wo ich hingehe, ob ich da Feuer machen kann oder nicht. Eine Angel ist auch immer ganz gut. Eine Angel sollten wir auch immer dabei haben, bin ich der Meinung. Und wenn es nur ein Angelset ist. Ja, Stirnlampe, so das Nötigste halt. Eben nur das, was ich brauche, um diese Feuer, Wasser, Nahrung, Schutz und diese Thematik abzupacken. Ich brauche keine Messer, Axt und Säge. Das ist okay, wenn ich nur in den Wald gehe und sage, ich möchte mir für mein Camp hier einen neuen Tisch hinbauen oder sowas. Aber wenn ich an sich unterwegs bin, dann will ich ja das Minimalistische. Ich will ja einfach draußen unterwegs sein. Und da reicht ein Messer, ja, ein Töpfchen. Eigentlich, ich habe immer nur zum Kochen einen kleinen 0815 Edelstahltopf dabei. Dazu um die 1000 Milliliter. Mehr braucht es nicht. Ein paar Kartoffeln, ein Stückchen Speck, vielleicht Reis oder sowas. Da finde ich auch da das Einfache tatsächlich viel schöner, als sich da jetzt für 8 Euro im Globetrotter sich so ein Instant-Trockenfutter zu kaufen. Ja, da koche ich lieber draus mit ein paar simplen Zutaten, leckeren Eintopf. Und ja, macht es schöner tatsächlich. Eben, das sind wir wieder beim Einfachen, genau. Ja, eben nicht zu viel mitzunehmen.
Ja, da wollte ich dich gerade fragen, was so die Nahrung angeht, was du so am liebsten konsumierst, wenn du draußen bist.
Also, wenn ich privat unterwegs bin, abgesehen von Kursen oder von Alone oder der Thematik, wo man natürlich die ganze Zeit guckt, dass man irgendwelche Wildpflanzen essen muss, nehme ich natürlich gern auch was mit, klar. Ich finde, der Klassiker, der es einfach immer geht, ist einmal zum Frühstück Haferflocken. Egal, ob ich sage, ich mache Haferbrei, dann nehme ich ein Stückchen Schokolade vielleicht noch mit oder ich nehme Trockenfrüchte mit oder ich nehme mit, wie heißt denn, Studentenfutter zum Beispiel, Nüsse und einfach nur Haferflocken. Einfach nur simple Haferflocken. Die kosten nicht viel, die machen richtig gut satt, die bringen mir Kohlenhydrate, die mir lang Energie geben. Ja. Haferflocken 1A. Kann man in jeder Variation, egal ob als Müsli, als Porridge oder wie auch immer, kann sich jeder selber zusammenstellen. Billig und lecker und macht lang satt. Und dann mittags meistens irgendwelche Snacks halt, weil ich eher immer ein bisschen kochfaul bin. Und abends mache ich mir meistens immer so klassischen Eintopf. Kartoffeln dabei oder zwei Kartoffeln, Karotten, Reis. Reis auch top. Reis wiegen quasi nichts und macht halt eine Handvoll Reis, macht dich auch richtig gut satt. Dazu immer noch ein bisschen Speckwürfel oder sowas. Was ich immer ganz gern mache, ich tue mir immer vor Natur, ich nehme mir immer diese 085, wie heißen die Beutel? Diese Gefrierbeutel, die kleinen. Und mache mir dann sozusagen mein Instant-Futter selber. Und dann kippe ich rein einen Löffel Reis, einen Löffel rote Linsen. Vielleicht, wenn man irgendwie was hat von Kräuter über trocken getrocknetes Gemüse, Speckwürfel, kipp oft gleich ein bisschen Salz mit rein, oft noch einen Löffel Öl zum Beispiel oder ein Stück Butter oder je nachdem vom Speck ein bisschen mehr fettig. Fett braucht man draußen, das darf man nicht unterschätzen. Fett ist der Energiehauptkriege tatsächlich.
Und das kippst du auch immer direkt mit rein?
Genau, das kippe ich alles komplett fertig. Okay. In Gefrierbeutel mache ich das. Und dann knote ich den zu und dann habe ich einfach meinen kleinen Gefrierbeutel, mein selber gemachtes Instant-Futter. Das kostet mich 80 Cent vielleicht oder einen Euro. Und da kann ich mir dann vorportionieren. Bin ich 2 Tage unterwegs, bin ich 5 Tage unterwegs, mache ich mir einfach dementsprechend die Tüten.
Ja.
Und genauso mache ich es mit dem Frühstück, mit den Haferflocken auch. Mal packe ich Schokolade ein bisschen mit rein, mal ein bisschen mehr Obst oder mal Trockenfrüchte oder. Genau, und dann Snacks. Ja, von Müsliriegel über Landjäger, was man halt gerade so im Kühlschrank hat. Und dann warst du die Haupt.
Ja.
Das sind so die Hauptsachen, die ich mitnehme, genau, ja.
Okay, dann musst du dir auch nicht so viele Gedanken ums Essen machen, sondern kannst dich wirklich voll auf die Tour konzentrieren.
Genau, ja, weil ich bin ehrlich, das eine ist, sich von der Natur ernähren können und sich damit zu beschäftigen, was ich alles so essen kann und wie man angelt und. Und das andere ist halt tatsächlich abends wirklich was Leckeres zu essen. Weil jeden Abend einen Wildkräutereintopf zu machen, das ist halt, geht schon, es bringt einen über die Runden, okay, aber ich meine, wenn ich privat eine Tour mache, soll die mir natürlich auch Spaß machen. Und Essen ist ein großer Genuss und was Leckeres zum Essen gehört da definitiv dazu, ja.
Okay. Würdest du denn sagen, jetzt, wenn du wieder zurückdenkst an deine 10 Jahre, ist das so auch eine andere Form von Abenteuer für dich gewesen? Oder was hast du so aus diesen 10 Jahren mitgenommen? 9 oder 10 Jahre waren das, richtig?
Ja, also Bundeswehr waren 9 Jahre in dem Fall und generell war natürlich, ja, das habe ich so mitgenommen. Ist das jetzt explizit auf die Bundeswehrzeit bezogen oder auf generell? Ah, okay. Ja, was habe ich bei der Bundeswehr so mitgenommen? Da muss ich eine interessante Geschichte kurz erzählen. Und zwar, in der Anfangszeit nach der Grundausbildung war ich in der Spezialausbildung. Und da hatte ich einen Winterbiwak, da hatten wir minus 25 Grad. Und wir hatten keine Ahnung, was wir da machen. Da war halt, ich war gerade 21. Ja, wir hatten einen 0815 Standard Bundeswehr-Schlafsack dabei. Und mein Kamerad, ein Kumpel von mir, der ist so richtig... Der würde nicht aus deiner Wasserflasche trinken, wenn du rausgetrunken hättest. Der findet es einfach ekelhaft. Der würde niemals ein Glas von jemand anderes benutzen. Und so war der. Und dann waren wir in diesem Winterbiwak. Es war arschkalt. Wir wurden die ganze Zeit aus dem Schlafsack gerissen. Ein Alarm nacheinander. Die wollten uns richtig abbumsen. Und dann morgens zum Frühstück hat er seinen Löffel gesucht und er hat seinen Löffel nicht mehr gefunden. Ich frage, David, kann ich deinen Löffel haben? Da habe ich meinen dreckigen Löffel aus der Hosentasche rausgezogen, wo von mir noch die Essensreste dran hingen. Und da war der so dankbar und hat einfach, oh geil, danke, und hat reingeschaufelt, gell? Und hat eben gar nicht mehr drüber nachgedacht, dass ich ja den Löffel vorher im Mund hatte, was ihn ja eigentlich immer angeekelt hat. Dankbarkeit und Bescheidenheit. Das ist es einfach. Er war für diesen Löffel so unglaublich dankbar, dass es ihm scheißegal war, dass ich den davor im Mund hatte, was ihn ja davor so gestört hat. Und ich habe in meiner Bundeswehrzeit das ein oder häufiger mal, sag ich mal, Entbehrungen gehabt. Und es war nicht immer schön. Es hat mal im Ström geregnet, es war mal arschkalt, man hatte mal nichts zum Essen oder. Und diese ganze Zeit... lässt einen dann einfach, ja, im Nachhinein, wenn ich jetzt mal nichts zum Essen habe oder jetzt mal kalt ist oder es regnet mal, dann denke ich mir, ja, dann regnet es jetzt halt. Das macht einen weniger zimperlich, sage ich mal. Mhm. Die Bundeswehr selber hat mir für dieses ganze Survival-Thema gar nicht so viel gebracht, wie man oft glaubt. Man lernt bei der Bundeswehr nicht, was diese Survival-Thematik, lernt man da gar nicht so viel. Es ist mehr auch wieder da Mittel zum Zweck. Du musst draußen schlafen, also zeigt man dir, wie man halt einen Poncho oder eine Plane abspannt. Und dann war es das eigentlich schon. Man zeigt dir zwar, wie du mit einer Karte und Kompass navigierst, aber ansonsten war es das schon. Niemand zeigt dir bei der Bundeswehr, was für Pflanzen du essen kannst oder wie du Feuer machst. Warum auch? Ich habe die ersten 3 Jahre in meiner Dienstzeit nicht einmal ein Feuer gesehen, weil das aus taktischer Sicht ein Lagerfeuer einfach Schwachsinn ist. Bei der Bundeswehr gibt es quasi kein Lagerfeuer. Zumindest bei mir war das damals so. Wir saßen da eben im Wind in den Bergen und hatten einfach kein Lagerfeuer, weil ein Lagerfeuer würdest du eben aus 10, 20 Kilometer Entfernung aufklären. Und deshalb, da habe ich sogar einmal richtigen Anschiss bekommen, weil ich unter meinem Poncho, da habe ich meinen Poncho abgespannt und da habe ich 3 Wände zugebaut mit Schnee und da habe ich mir da hinten 3 Grabkerzen hingestellt. Und so eine Grabkerze in einem Zelt bringt unglaublich warm. Das macht keinen Unterschied, ob du da 3, 4, 5 Grad mehr da drin hast. Und dann kam ein Ausbilder und hat mich so zur Sau gemacht, um 2 Uhr nachts, was mir einfällt, hier Kerzen im Wald anzuzünden. Weil das Licht und die Wärme einfach aufklärbar ist. Und und dadurch friere ich in Anführungszeichen nicht mehr. Das, was mir die Bundeswehr eben gelehrt hat, war einfach die Zeit, dass ich sage, klar friere ich, aber wenn es mir kalt ist, es geht noch schlimmer und das weiß ich. Ich habe schon schlimmer gefroren. Und das zu wissen, lässt einen natürlich viel, viel weiter gehen, zu wissen, es geht noch schlimmer. Oder wenn man schon Schlimmeres erlebt hat oder es schon härter war, sage ich mal, Dann kann man sich immer darauf zurückerinnern und sagen, ach, das habe ich damals geschafft und schaffe ich das heute auf jeden Fall. So ein bisschen. Das hat mir die Bundeswehr wirklich viel gebracht.
Gibt es oder gab es einen Moment, wo du wirklich an deine Grenzen gestoßen bist?
Körperlich ja. Ja, weil faktisch, wenn du körperlich nicht mehr kannst, also man kann sehr weit gehen tatsächlich. Mhm. Und bei der Bundeswehr gibt es immer den Spruch, dass einer offen ist. Und tatsächlich, man sagt es heutzutage ziemlich schnell, aber offen ist einer, wenn er wirklich wie ein Zombie um die Ecke kommt und nicht mehr ansprechbar ist. Wenn er nicht mehr registriert, dass du mit ihm redest, sag, hör auf, bleib stehen, leg dich hin, tu deinen Rucksack runter. Wenn die Leute so weit sind, das war ich glücklicherweise noch nie. Ich kam tatsächlich noch nie zu 100% an meine Grenzen. Klar, ich habe gesagt, ich bin K.O., ich kann nicht mehr. Aber die Grenze, dass ich wirklich sage, es geht gar nicht mehr, hatte ich tatsächlich noch nie erreicht. Weil irgendwie geht es halt immer. Mhm. Das ist das. Irgendwie geht es immer. Ja.
Hast du die Erfahrung nach der Bundeswehr gehabt, haben dürfen oder müssen?
Dass ich an die Grenzen kam?
Ja.
Nein.
Ist das irgendwie etwas, geht's immer. Ist das etwas, was du für dich selber irgendwann erlebt haben möchtest? Oder sagst du, du bist ganz froh drüber, dass es eigentlich immer ging?
Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht abschweifen vom Thema. Tatsächlich, ja, ich habe das, wie soll man das jetzt, manchmal finde ich das ein bisschen schade. Einerseits ist es gut, also in dem Moment natürlich, wenn man nicht komplett an seine Grenzen kommt, aber ich habe in meinem Leben noch nie die Erfahrung gemacht, an die absolute Grenze zu kommen, weil es bisher immer irgendwie funktioniert hat. Klar, wenn man zum Beispiel laufen geht, man kann einfach in dem Moment nicht mehr und sagt, okay, ich kann nicht mehr. Aber da bist du ja noch nicht körperlich an deine Grenze, dass du wirklich dieses absolute bis hierhin und keinen Schritt mehr weiter. Und das bin ich noch nie gekommen. Und ja, ein bisschen würde ich das schon gern mal noch haben. Weil wenn man weiß, wo die Grenze ist, weiß man natürlich auch, wie weit man gehen kann. Ja, schwer, schwer. Aber wie? Weißt du, was ich meine? Wie will man das rauskitzeln? Ich meine, ich kann mich jetzt natürlich irgendwo, was weiß ich, ohne Jacke auf den Fels legen und gucken, wie lange halte ich es da aus, bis ich an meine Grenzen komme. Aber du musst ja irgendwas Sinnvolles machen. Weißt du, was ich meine? Es bringt ja nichts, mich einfach nur irgendwie selber zu quälen, bis ich an die Grenze komme, sondern eine Herausforderung zu suchen, mit der ich eben an die Grenze komme.
Ja.
Die aber ja auch machbar sein muss, weißt du, damit es ja auch wieder irgendwo einen Sinn ergibt. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Total, total. Macht ja, keinen Sinn, einfach nur vom Gefühl eben zu sagen, ich mache etwas, was irgendwie unmöglich ist, um dann die Grenze zu spüren. Das ist es ja nicht. Es soll ja wirklich die körperliche Belastung wahrscheinlich.
Es ist tatsächlich mit der an die Grenze kommen gar nicht so leicht, weil, weil es ja auch eine sinnvolle Herausforderung braucht, bei der man an die Grenze kommt. Und das muss ja auch alles im Bereich des Machbaren sein oder des Möglichen sein oder auch natürlich, weil es gibt Leute, die joggen um die ganze Welt. Ja. Aber es dauert 2 Jahre. Weißt, das ist ja Schwachsinn, so ein Projekt anzugehen. Ich meine, irgendwo habe ich auch noch ein normales Leben. Und mit einer normalen Tour oder sowas, wie soll man da an seine Grenze kommen, gell? Man geht halt, das ist eher schwer mit einer normalen Tour. Weil es ja auch etwas bei einer privaten.
Erzähl, Entschuldigung. Ja. Erzähl das alles mal. Gut.
Bei einer privaten Tour soll es ja auch immer irgendwo Spaß machen. Das heißt, eigentlich ist diese ganze Grenzerfahrung eher bei der Bundeswehr, weil privat so Grenzerfahrungen machen natürlich irgendwo auch nicht Spaß, gell? Und auch wenn man draußen bei minus 20, 30 Grad irgendwie schlafen kann, wenn ich es mir aussuche, suche ich mir eine Nacht mit minus 5 Grad aus und nicht mit minus 20 Grad, weil warum soll ich es mir selber unnötig schwer machen? Das ist so ein bisschen das Problem, ja.
Okay. Naja, wenn du sagst, du möchtest die Grenzerfahrung gerne machen, wäre vielleicht so vom Gefühl ein guter Ansatz zu fragen, was fällt mir denn schwer, aber mache ich trotzdem irgendwie gerne? Und da in dem Bereich etwas zu suchen, dass du sagst, so zum Beispiel, es gibt viele, die gerne ins Fitnessstudio gehen, aber gar nicht so gutes Durchhalten, was Joggen angeht, haben. Und wenn die dann joggen gehen, kann ich mir vorstellen, dass die Grenzerfahrung früher kommt, als wenn sie im Fitnessstudio etwas machen, was vielleicht anstrengender ist.
Ja, ja. Ja, ich weiß, worauf du raus bist. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mein Leben lang immer so ein bisschen das gemacht, worauf ich einfach Bock habe. Okay? Ich wollte zur Bundeswehr, also habe ich damals meinen Job gekündigt, bin zur Bundeswehr. Ich will jetzt in dem Bereich Outdoor arbeiten oder mache ich das? Weißt du, ich meine, tatsächlich durch so eine Tagesding, weil das eine ist, bin ich K.O. und das ist jetzt das, was du meinst, so ein bisschen mit der Grenze. Natürlich kann ich mich im Fitnessstudio K.O. machen. Ich kann laufen gehen, bis ich komplett K.O. bin. Aber das ist ja noch lange nicht die Grenze. Die Grenze ist ja ein Bereich, das eine ist körperlich K.O. mach sein und sagen, okay, ich brauche jetzt einfach eine halbe Stunde Pause. Und das andere ist eine Grenzerfahrung, wo du mental, also psychisch und physisch an den Punkt bist, wo du sagst, bis ich mache keinen Schritt mehr.
Ja.
Das ist, das eine sind zwei Paar Stiefel. Zu sagen, ich schlafe zwei Nächte nicht, und dann müde zu sein und dann, klar, dann bist du müde, dann bist du, aber du bist nicht an deiner absoluten mentalen Grenze. Weißt du, was ich meine? Ja, und da muss man immer unterscheiden. Nicht mehr können und eine Grenzerfahrung. Genau.
Also ganz, ganz klar zu differenzieren, körperliche und mentale Grenze. Das sind auch zwei Paar Schuhe. Ja. Du kannst ja körperlich fit sein, aber mental nicht mehr auf der Höhe sein, weil du einfach ja im Kopf gerade nicht mehr klarkommst. Deswegen war ja auch die Frage, körperlich und mental die Differenzierung davor zu setzen.
Ja, ja.
Aber vielleicht hört ja jemand zu, der sich vorstellen kann, wie du deine Grenzerfahrung erleben kannst und meldet sich bei dir.
Ja.
Wer weiß.
Ja, das Nächste ist, das darf natürlich auch keine Sache von Wochen oder Monaten sein, so eine Grenzerfahrung, um an die geistige und körperliche Grenze zu kommen. Und die richtige Grenzerfahrung ist ja am Ende eigentlich so, dass beides nicht mehr geht, gell? Dass du bis zu dem Punkt, wo ich sage, nein, nicht für 1 Million Euro gehe ich noch einen Schritt. Und das ist ja so und da war ich noch nicht an dem Punkt, zu sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr oder ich kann nicht mehr. Das ist ja aber noch keine Grenzerfahrung.
Ja.
Das ist einfach nur, genau. Ja. Okay. Ja, das ist gar nicht so leicht zu definieren tatsächlich, finde ich persönlich. Ja.
Ja.
Und ich bin auch der Meinung, und das ist übrigens auch bei jedem Menschen, ich bin der festen Überzeugung, dass sich jeder maßlos unterschätzt. Wenn ich von Leuten höre, die sagen, das kann ich nicht. Das stimmt nicht. Gut, ich zum Beispiel, ich könnte jetzt kein Computerprogramm schreiben, das kann ich tatsächlich nicht. Aber der menschliche Körper und der Geist ist zu so viel mehr imstande, als man glaubt. Man kann schon verdammt viel. Und Leute, die sagen, ich kann keine 5 Kilometer joggen, das stimmt nicht. Ich bin der festen Überzeugung. Genau, sie wollen es nicht. Oder sie geben halt nach 2 Kilometer auf, weil sie halt sagen, jetzt zwickt der Fuß ein bisschen.
Ja.
Aber es gibt diese Geschichten, von wegen eine Frau hebt ein Auto hoch, weil ihr Kind drunter liegt, die gibt es nicht ohne Grund. Weil wenn man wirklich will, ist man körperlich und geistig zu so viel in der Lage, das würde manche verblüffen. Und ich habe es übrigens auch beim André gehört, der ja mit dir das Interview schon hatte. Und der hat es selber auch gesagt. Man kann, was hat er, 171 Kilometer läuft der?
Ja, am Stück.
Krass. Am Stück finde ich heftig. Habe ich zwar selber noch nie gemacht. Aber das sieht man mal, zu was einen in der Lage ist. Wenn er es nur will. Und der hat selber gesagt, er ist nicht der krasse Sportler. Klar, er ist fit, aber er ist nicht der krasse Sportler, der da jetzt explizit drauf hintrainiert hat. Wenn ich das will und wenn ich die Arschbacken zusammenkneife, kann man extrem viel leisten. Und oder wie vor in den 70er Jahren, wo das Flugzeug in der Anden abgestürzt ist, wo 2, 3 Typen sich über Tage mit Turnschuhen in den Anden im Winter über die Berge gearbeitet haben. Einfach nur, weil sie keine andere Wahl hatten, weil sie es mussten und in dem Fall natürlich, weil sie leben wollten. Mhm. Und dann ist man zu verdammt viel in der Lage. Ja. Und die waren danach bestimmt auch K.O., aber ob die an ihren absoluten Grenzen waren, das ist das. Weil die absolute Grenze erreichst du halt erst dann, wenn du liegen bleibst und nichts mehr machst. Ja.
Ja, das sind alles sehr, sehr spannende Themen, gerade so dieses, eigentlich ist es ja nur aus diesem gewohnten Umfeld, out of the comfort zone, also wirklich einfach rausgehen. Und das ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was du, von der Grenzerfahrung, von der du sprichst. Das ist ja eigentlich einfach nur, ja, ein bisschen mehr machen, etwas, was man vielleicht typischerweise nicht unbedingt machen würde.
Ja.
Jetzt
Ich finde auch immer, ja, gern.
erzähl gerne.
Ja, jetzt bin ich raus. Du darfst.
Ich wollte so ein bisschen das Thema zurück auf Outdoor und Bushcraft weg von der Grenzerfahrung kommen. Du hast gesagt, die meisten Erfahrungen hast du gar nicht bei der Bundeswehr gemacht, sondern du selber bei deinen Abenteuern, sowohl davor als auch danach. Wo hast du die Skills, die du jetzt hast, so zum Beispiel, die du auch beibringst anderen Menschen oder die du jetzt auch für Logan genutzt hast, wo hast du die gelernt?
Also von der Bundeswehr habe ich eben gelernt, dieses Durchbeißen, Zähne zerbeißen, irgendwie geht's immer. Das habe ich von der Bundeswehr gelernt. Ansonsten habe ich tatsächlich sehr viel in dem Bereich Survival, wenn man es jetzt nennt, also das, was Survival wirklich ausmacht, sind ja Themen wie Pflanzenkunde, Feuer machen, Feuer bohren. Also ein Feuer mit einem Feuerstahl oder mit einem Feuerzeug, das konnte ich schon immer, weil ich auch als Kind einfach immer oder mit meinen Kumpels immer grillen war im Wald irgendwo bei uns am Grillplatz. Das ist ja alles keine Herausforderung, aber so diese Skills wie wirklich Feuer bohren, Pflanzenkunde, das habe ich viel bei Lebe die Wildnis gelernt, als ich da eben angefangen habe. Ja, es war eine Mischung aus vielem, um ehrlich zu sein. So ein bisschen Grundwissen hatte ich, bevor ich zur Bundeswehr bin. Bei der Bundeswehr kamen dann eben Sachen da drauf, wie ja, eben dieses Lagerbau in Anführungszeichen, weil du halt irgendwo im Wald schlafen musst und spätestens, wenn du das erste Mal in der Pfütze gelegen bist, lernst du schon selber draus, dass man sich nicht in eine Grube legt. Und das ist dann eben der Learning-by-Doing-Effekt, der nebenbei eintritt. Und technisch wirklich Sachen richtig zu lernen, habe ich erst eben in der Zeit, wo ich als Survival-Trainer angefangen habe. Dass ich wirklich auch die Theorie dahinter gelernt habe, dass ich die Zusammenhänge verstanden habe und nicht nur dieses irgendwie sich durchwursteln, wie ich es eben früher mal gemacht habe. Das kam erst eben mit der Zeit als Survival-Trainer. Und auch da habe ich sowohl vom Dominik, beziehungsweise vom Kollegen, als auch von Kursteilnehmern tatsächlich, die auch immer wieder den einen oder anderen Trick haben, gelernt, ja. Weil auch ganz interessant, ein Survival, ich habe das Slash ganz schön beschrieben, ist ja, wenn wir es jetzt als Sport sehen, so als die Mixed Martial Arts. Es ist ja keine Fachrichtung. Es ist ja ein Mix aus vielen einzelnen Fachrichtungen, aus Pflanzenkunde, Pilze, was irgendwo hier in der Botanik einfach eingeordnet ist, übers Angeln, übers Jagen, über Bushcraft, was jetzt einfach mal so Holzarbeiten sind, sage ich mal, Scheltebau, Hüttebau, das ist ja so mehr Bushcraft. Und Survival ist ja eigentlich eine Disziplin, wie gesagt, wenn man sich das als Sport jetzt betrachtet, die sich von jeder anderen Disziplin das nimmt, was sich
Das
so
Wichtigste und
aneignet.
Notwendigste.
Genau. Das heißt, diese Survival-Thematik ist eigentlich, ich bin weder ein Profi in Pflanzenkunde, in Botanik, noch bin ich ein Profi im Angeln, noch bin ich ein Profi im Hütte im Wald bauen. Ich kann halt alles so irgendwie ein bisschen. Und das ist eigentlich so das Entscheidende, finde ich, bei der Survival-Thematik. Alles ein bisschen können reicht vollkommen aus.
Ja.
Ja.
Okay. Ich habe zwar ganz viele Fragen, muss jetzt leider aber sagen, dass wir zum Ende kommen müssen.
Ja.
Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst in den nächsten Wochen, Monaten nochmal, wo, wenn Alone
Sehr
durch
gern.
ist, du gerne mal ein bisschen exklusiver berichten kannst, wie für dich die Erfahrungen waren. Ja, vor Ort, davor, danach, einfach so das, was vielleicht nicht unbedingt in die ganzen einzelnen Staffeln gekommen ist, sondern so dieses dazwischen, wie du dich gefühlt hast, vielleicht zu der einen und zum einen oder anderen Moment. Ihr könnt übrigens auch sehr gerne die Fragen reinstellen, dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht die eine oder andere Frage aufgreifen. Ich denke, da kommt bestimmt einiges zusammen. Aber für heute
sehr
erstmal.
Gern. Können wir dann nach und nach abarbeiten.
Ja, genau. Abarbeiten, vielleicht auch so ein bisschen dir lauschen aus einer anderen Perspektive. Wenn jetzt ein bisschen Zeit vergangen ist, sieht man ja auch das ein oder andere ein bisschen anders als wirklich da vor Ort in dem Moment. Mhm. Aber für heute erstmal vielen lieben Dank dir für deine Zeit, für deine Erzählungen. Ist sehr spannend, dir zuzuhören. Und willst du deine Erlebnisse künftig auf Instagram, vielleicht auch YouTube teilen? Wie hast du es dir in Zukunft vorgestellt?
Also Instagram, ja, das macht durchaus Sinn. YouTube muss ich gucken, ob ich da... Ich habe es mir überlegt, ein bisschen was auf YouTube zu machen. Ja, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Mhm. Einerseits ist YouTube natürlich eine kostenlose Plattform, auf der ich Werbung machen kann. Andererseits, ich sag mal, YouTube ist so ein bisschen eine eigene Bubble einfach. Und das entspricht nicht der Realität. Ich sehe es auch auf Instagram. Du hast selber gesagt, ich habe erst jetzt mit dem neuen Jahr angefangen mit Instagram.
Ja.
Und man merkt, dass man ganz schnell in so eine Bubble da reinrutscht. Und ja, das finde ich tatsächlich persönlich nicht ganz so gut. Und ich merke schon, dass seitdem ich mit Instagram angefangen habe, ich schon relativ viel Zeit auf Instagram verbringe. Was ich eigentlich auch nicht so gut finde tatsächlich. Und deshalb muss ich nur gucken, ob ich mit YouTube mal ein bisschen was mache. Ja, vielleicht mal gucken. Das zeigt sich.
Okay, naja, sonst kann man ja bestimmt jetzt oder künftig auch den einen oder anderen Kurs mit dir buchen, wenn man mehr von dir haben möchte.
Sehr gern, sehr gern. Ich bin gerade tatsächlich auch dabei, eine Homepage zu machen, davidleichtle.de. Wer möchte, kann da gerne mal draufschauen. Ist allerdings noch in Bearbeitung, ist noch nicht alles offen und online und da fehlt es noch ein bisschen am Feinschliff. Aber die soll die nächsten Wochen auch komplett fertig werden und dann kann man da auch gerne jederzeit mal vorbeischauen für Einzeltrainingskurse oder sonstige Anfragen kann man mir da gerne über die Homepage dann schreiben.
Ja, wunderbar. Packe ich auch unten mit rein. Ich vermute, wenn es online ist, dürfte dann das meiste fertig sein. Und ja, schaut gerne einfach mal vorbei. Ansonsten, wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für deine Erzählungen, deine Einblicke und deine Zeit.
Sehr gern. Ich danke dir.
Vielen Dank. Und ansonsten an alle, die jetzt zuhören, zuschauen, wie gesagt, wie immer, nächste Woche, Freitag, 17 Uhr, kommt dann ein neues Interview online. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.